Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir kommen heute zum Kapitel 22 in unserer Reihe zur biblischen Heilsgeschichte. Ich lese uns einige Verse am Anfang und am Schluss des Kapitels. Ab Vers 15. Ganz den Anfang überspringen wir. Wenn jemand eine Jungfrau betört, die nicht verlobt ist und liegt bei ihr, muss er sich gegen das Heiratsgeld sie zur Frau erwerben. Falls sich ihr Vater hartnäckig weigert, sie ihm zu geben, soll er Geld abwägen nach dem Heiratsgeld für Jungfrauen. Eine Zauberin sollst du nicht am Leben lassen. Jeder, der bei einem Tier liegt, muss getötet werden. Wer den Göttern opfert, außer dem Herrn allein, soll mit dem Bann belegt werden. Den Fremden sollst du nicht unterdrücken noch bedrängen, denn Fremde seid ihr im Land Ägypten gewesen. Keine Witwe oder Waise dürft ihr bedrücken. Falls du sie in irgendeiner Weise bedrückst, dann werde ich, wenn sie wirklich zu mir schreien muss, ihr Geschrei gewiss erhören und mein Zorn wird entbrennen und ich werde euch mit dem Schwert umbringen, so dass eure Frauen Witwen und eure Kinder Waisen werden. Falls du aus meinem Volk dem Elenden bei dir Geld leihst, dann sei gegen ihn nicht wie ein Gläubiger, ihr sollt ihm keinen Zins auferlegen. Falls du wirklich den Mantel deines Nächsten zum Pfand nimmst, sollst du ihm diesen zurückgeben, ehe die Sonne untergeht, denn er ist seine einzige Decke, seine Umhüllung für seine Haut, worin soll er sonst liegen? Wenn er dann zu mir schreit, wird dies geschehen, dass ich ihn erhören werde, denn ich bin gnädig. Gott sollst du nicht lästern und einem Fürsten in deinem Volk sollst du nicht fluchen. Mit der Fülle deines Getreides und dem Ausfluss deiner Kelter sollst du nicht zögern. Den Erstgeborenen unter deinen Söhnen sollst du mir geben. Ebenso sollst du es mit deinem Rind und deinen Schafen halten. 7 Tage mag es bei seiner Mutter bleiben, am 8. Tag sollst du es mir geben. Heilige Menschen sollt ihr mir sein, so dürft ihr Fleisch, das auf dem Feld zerrissen worden ist, nicht essen, denn Hunden sollt ihr es vorwerfen. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste, in den ersten 14 Versen von Kapitel 22 ist das Thema wieder Verlust von Eigentum und dessen Erstattung. Die in der letzten Predigt genannten Grundsätze finden weiter Anwendung, deshalb schauen wir die auch im Detail nicht mehr an. Die Erstattung des entstandenen Schadens steht, wie letzten Sonntag gehört, jeweils im Vordergrund, bei gleichzeitiger sorgfältiger Unterscheidung, ob der Schaden schuldhaft oder aus Versehen verursacht wurde. Ab Vers 15 geht es dann zunächst um vorehelichen Geschlechtsverkehr. Wenn jemand eine Jungfrau betört, im Sinne von verführt, es ist hier also von freiwilligem Geschlechtsverkehr die Rede, die nicht verlobt ist und liegt bei ihr, muss er sie sich gegen Heiratsgeld zur Frau erwerben. Vermutlich, weil die Frau ja eine wichtige Arbeitskraft in der Familie ist, muss sie durch Heiratsgeld oder den Brautpreis abgelöst werden. Mit der Heimholung der Braut und damit dem Vollzug der Ehe wechselt die Braut ja aus dem Haus des Vaters in das Haus des Bräutigams. Das Haus des Vaters geht dem Haus des Vaters geht also, wie man heute sagen würde, Humankapital verloren. Wert in Person einer menschlichen Arbeitskraft, das durch den Brautpreis abgegolten werden soll. Der Sitte der Zeit entsprechend hatte der Vater zumindest ein wesentliches Wort mitzureden. Wenn er der Heirat nicht zustimmt, muss der Mann, der die Frau verführt hat oder sich von ihr verführen ließ, diese Version ist ja auch nicht notwendigerweise ausgeschlossen, den Heiratspreis bezahlen. Bekommt die Betroffene aber nicht zur Frau. Das ist einerseits Strafe für das Vergehen, andererseits aber wohl auch Unkostenerstattung, da diese Frau vermutlich nur noch schwer oder gar nicht mehr regulär verheiratet werden konnte, weil sie jetzt keine Jungfrau mehr war. Um es nochmal in modernen Worten zu sagen, das Humankapital im Haus des Vaters war jetzt beschädigte, gebrauchte Ware mit gemindertem Wert. Um so mal ganz materialistisch zu sagen, aber genau derart materialistische Gedanken standen in der Welt damals als Rahmenbedingung im Hintergrund, neben den spezifisch Geistlichen, die wir noch sehen werden. Wir sehen das dann auch an der weiterführenden Ordnung zu diesem Themenbereich ab 5. Mose 22, Vers 13. Thema Jungfräulichkeit war vorausgesetzt bei der Ehe, wenn der Mann bei der Hochzeit feststellt, dass eine Frau wohl keine Jungfrau ist und es erweist sich als Tatsache, dann muss diese Frau vor das Haus ihres Vaters gebracht und dort gesteinigt werden, weil sie eine Schandtat in Israel verübt hat und du sollst das Böse aus deiner Mitte wegschaffen. Eine Frau muss also in der Regel als Jungfrau in die Ehe gehen. Wir werden diese Ordnungen in dieser Schärfe nur verstehen können, wenn wir sie nicht unter dem moralischen, sondern dem geistlichen Aspekt verstehen. Die Ehe ist Abbild der Beziehung Gottes zum Volk seines Eigentums. Und die Bestimmungen zur Ehe fallen deshalb besonders anspruchsvoll aus, weil Gott in diesen Bestimmungen zum Ausdruck bringt, wie er sich das Verhältnis seines Volkes zu ihm vorstellt. Mir fiel in den vergangenen Wochen beim Lesen christlicher Andachtsblätter auf, dass da sehr viel von Moral die Rede ist. Und ich musste immer wieder denken, der Begriff Moral dürfte aber in den meisten Fällen die Sache nicht wirklich treffen. Es geht Gott in erster Linie um die geistliche Dimension. Natürlich hat die dann auch auf die Moral Auswirkungen. Aber eben ganz klar in dieser Reihenfolge und Bedeutung. Wir dürfen nicht das Nachrangige, die Moral, zum Wesentlichen, zum Erstrangigen erheben. Gerade bei den göttlichen Bestimmungen zur Ehe geht es Gott, soweit ich es sehe, eben nicht in erster Linie um Moral, sondern darum, dieses Abbild seiner Beziehung zum Volk seines Eigentums in aller Klarheit und Reinheit zu schützen. Die geistliche Dimension steht mit Macht im Vordergrund. Anders sind meines Erachtens die Ordnungen Gottes rund um dieses Thema zumindest in Teilen nicht wirklich zu verstehen. Als nächstes fällt in unserem Predigtabschnitt auf, dass Vers 15 von einer Jungfrau redet, die nicht verlobt ist. Der Hinweis ist von wesentlicher Bedeutung. Nach biblischer Eheordnung beginnt die Ehe rechtlich, nämlich bereits mit der Verlobung. Auch das wird in christlichen, auch bibeltreuen Kreisen oft oder sogar zumeist übersehen. Die Ehe wird zwar mit der offiziellen Hochzeit, der Heimholung der Braut, in der Regel erst vollzogen, geschlossen aber wird sie rechtskräftig bereits mit der Verlobung. Wir können es ein Stück weit mit dem früher noch deutlicheren Unterschied zwischen standesamtlicher Eheschließung und kirchlicher Hochzeit vergleichen. Die standesamtliche Eheschließung ist der rechtliche Akt und zumindest früher, zogen die beiden erst nach der kirchlichen Hochzeit zusammen. Also man kann, wenn man es auf die Bibel übertragen will, die standesamtliche Trauung mit der Verlobung der damaligen Zeit vergleichen und die kirchliche Trauung mit anschließendem Zusammenziehen mit dem Heimholen der Braut. Unsere spätere Verlobungspraxis, ich weiß nicht, wie es früher war, die nicht als rechtlich verbindliche Eheschließung gilt, sondern häufig eher als eine Art letzte voreheliche Testphase, hat mit dem biblischen Verständnis von Verlobung dann nichts mehr zu tun. Dachte in der Vorbereitung, wir sehen es auch an der Unterscheidung zwischen Verlobungsringen, die klassischerweise aus Silber sind und an der linken Hand getragen wurden, und Eheringen, die aus Gold sind und dann an der rechten Hand getragen wurden. Dieser Unterschied, dass man zur Verlobung und zur Eheschließung jeweils verschiedene Ringe besorgt, zeigt, dass die Verlobung nicht als Eheschließung bei uns in der Regel verstanden wird. In der Bibel ist das definitiv anders. Wer deshalb eine verlobte Frau verführt, der begeht nicht vorehelichen Geschlechtsverkehr, der begeht Ehebruch. der bricht in die Ehe eines anderen ein. Eine Verlobte wird in der Bibel immer bereits als die Frau ihres Verlobten bezeichnet. Auf den Geschlechtsverkehr mit einer Verlobten steht deshalb für alle Beteiligten, den Mann wie die Frau, wie beim Ehebruch die Todesstrafe. Du sollst das Böse aus Israel wegschaffen. Also mit der Verlobten eines anderen. Dabei versucht Gottes Ordnung so objektiv wie möglich zu unterscheiden, ob die Frau dem Geschlechtsverkehr zugestimmt hat oder nicht. Im zweiten Fall würde es sich um eine Vergewaltigung handeln. Die Objektivität leitet Gottes Ordnung vom Ort des Geschehens ab. Geschieht's in der Stadt, dann geht die göttliche Ordnung selbstverständlich davon aus, dass die Frau sich gewehrt und laut um Hilfe geschrien hätte, wenn sie nicht einverstanden war. Wer die enge Bebauung vorwiegend sehr kleiner Häuser etwa in Kapernaum gesehen hat, also als ich da damals in der Nähe des Hauses des Petrus-Synagoge stand, habe ich gestaunt, was für winzige Dinger das sind und wie viele Häuslein im Prinzip allein auf die Fläche unserer Kirche, hier unseres Gottesdienstraumes passen. Das ist schon eine halbe Siedlung mit nicht sehr dicken Steinwänden dazwischen. Also wer das sieht, der kann sich vorstellen, wie viele Häuserblocks weit die gellenden Schreie einer bedrängten Frau zu hören gewesen sein dürften. Die vielfachen polizeilichen Hinweise heute, dass sich eine Frau nicht wehren soll, um Schlimmeres zu verhindern, sind an Verantwortungslosigkeit, Dümmlichkeit und Realitätsferne in der Regel kaum zu überbieten. Auch heute hilft sich Wehren und Schreien in der Regel sehr wohl. Nicht immer, aber meistens. Die göttliche Ordnung sagt deshalb, geschah's in der Stadt und niemand hat Hilfeschreie gehört, dann war's einvernehmlich. Dann müssen beide zum Tor der Stadt hinausgeführt und gesteinigt werden und du sollst das Böse aus deiner Mitte wegschaffen. Geschah's aber draußen auf dem Feld, dann gilt die Unschuldsvermutung. Das Mädchen hat selbstverständlich geschrien, wird vorausgesetzt, sie hat sich gewehrt, aber niemand hat's gehört. Hier wird der Frau unterstellt, dass sie unschuldiges Opfer wurde. In diesem Fall geht sie ohne Strafe aus, der Mann aber ist als Vergewaltiger zu steinigen. Wenn eine Frau vergewaltigt wurde, die nicht verlobt ist, muss der Täter dem Vater 50 Schekel Silber zahlen. Vermutlich ist das der normale Brautpreis. Er muss sie heiraten und er darf sie nie wieder entlassen. Die Frau erfährt hier insoweit für die erlittene Tat eine einzigartige Wiedergutmachung, nämlich den Schutz, dass sie im Gegensatz zur sonst möglichen und durchaus verbreiteten Ehescheidung, dass der Mann sie mit einem Scheidebrief wieder wegschickt, wenn sie ihm nicht mehr passt, geht hier nicht mehr. Sie darf ein Leben lang nicht verstoßen werden. Er hat sie sich mit Gewalt genommen, jetzt muss er sie auch ein Leben lang behalten. Anders als wenn diese Frau verlobt gewesen wäre, handelt es sich hier nicht um Ehebruch. Ich habe auch intensiv bei der Vorbereitung nochmal nachgedacht, worin liegt der Sinn der verschiedenen Ordnungen, auch beim Strafmaß. Das deutlich höhere Strafmaß, nämlich die Todesstrafe bei Vergewaltigung einer verlobten Frau, gründet also weniger in der Vergewaltigung an sich als vielmehr in der Tatsache, dass es sich um Ehebruch handelt. Diese Unterscheidung dürfte darin gegründet sein, wie wir schon gesagt haben, dass Gott einerseits die Ehe in besonderer Weise schützt und damit verbunden eben auch den Ehebruch in besonderer Weise straft. Andererseits das geringere Strafmaß, wenn die Frau nicht verlobt war, es keinen Ehebruch darstellt, typisch für das Alte Testament noch weitgehenden Zugeständnisse an die Verrohung einer gottlosen Menschheit unter der Herrschaft Satans. Wichtig ist zum Verständnis dazu auch, dass die Ehe früher weniger bis überhaupt gar nicht unter dem Aspekt der Liebesbeziehung als vielmehr dem Aspekt der Zweck- und Versorgungsgemeinschaft betrachtet und geschlossen wurde. Echte Liebe zwischen Mann und Frau gibt es sicher und gab es sicher, seit es Mann und Frau gibt, habe ich keinen Zweifel. Dass diese Liebe aber Voraussetzung für eine Ehe ist, hat sich, soweit ich recherchiert habe, im Wesentlichen erst im Zuge der Romantik. Zweite Stufe nach der Aufklärung, die Romantik seit dem 18. Jahrhundert entwickelt haben, ist also eigentlich menschheitsgeschichtlich eine ganz junge Entwicklung, die wir als selbstverständlich voraussetzen. Wir erschaudern beim Gedanken, das geht mir ganz genauso, wir erschaudern beim Gedanken, dass es je anders gewesen sein könnte. Aber wir sehen, wie es sich in verschiedenen Kreisen, ich würde sagen wahrscheinlich in weiten Teilen des 19. Jahrhunderts, die Ehe als Zweck- und Versorgungsgemeinschaft noch der Normalfall gewesen sein dürfte und sich insbesondere im höheren Adel bis weit ins 20. Jahrhundert hineingezogen hat, dass man nicht in erster Linie um der Liebe willen, sondern standesgemäß heiratet. Also wir merken, wenn wir ein bisschen nachdenken, sofern ist uns diese Vorstellung noch gar nicht. Gottes Vorstellungen, ich habe mich natürlich auch gefragt, wie sieht Gott das denn? Ich denke, man kann es klar sagen, Gottes Vorstellungen dürften ganz anders sein. Vertrauen und Liebe sind die Grundlage seiner Beziehung zu uns und unserer Beziehung zu ihm. Und unsere Beziehung zu ihm basiert auf Freiwilligkeit. Sonst hätte Gott nicht im Garten Eden den Baum der Erkenntnis gepflanzt, der die Möglichkeit zur Entscheidung und damit zum freiwilligen Verbleib im Garten Eden erst schafft. Und ich bin gewiss, dass es auch kein Zufall ist. Ich habe damals bewusst darauf geachtet, war für mich selber nochmal spannend. Ihr wisst, ich habe ein furchtbar schlechtes Gedächtnis. Wenn ich die Bibel lese, ist oft, wie wenn es beim ersten Mal wäre, leider Brautwerbung des Eliezer, als er die Rebekka sucht. Und der entscheidende Punkt jetzt für uns heute ist, als es soweit ist, lässt der Vater die Rebekka kommen und fragt sie selber, beziehungsweise der Onkel weiß nicht mehr genau, wer es war. Aber die Rebekka wird selbst gefragt, willst du mit diesem fremden Mann ziehen, willst du den Sohn des Abraham, den Isaak, ehelichen? Sie wird selbst gefragt. Und ich sage ja immer wieder, die Bibel redet nicht nur, formuliert klare Ordnungen, nicht nur durch Lehrsätze und Gebote, sondern häufig durch Erzählen. Und in diesem, dass die Rebekka selbst gefragt wird, leuchtet das göttliche Prinzip auf. Das Prinzip auch der Freiwilligkeit der Eheschließung, das dann aber für Jahrtausende weitgehend hinter satanischer Verrohung und Lieblosigkeit dieser Welt zurücktritt. Und wie viele Ehen wurden auch im 20. Jahrhundert, ich denke auch in Deutschland noch, über die Köpfe der Betroffenen von den Eltern arrangiert und oft erzwungen. Damit kehren wir zurück zu weiteren Bestimmungen von 2. Mose 22. In den Versen 17 bis 19 bestimmt Gott kurz und knapp, eine Zauberin sollst du nicht am Leben lassen. Jeder, der bei einem Tier liegt, muss getötet werden. Wer den Göttern opfert, außer dem Herrn allein, soll mit dem Bann belegt werden. Zauberei ist ausnahmslos ein Gräuel vor Gott. Aus einem ganz einfachen Grund, sie sucht ihre Hilfe abseits von Gott, ist damit schon ein Verstoß gegen das erste Gebot. Und sie sucht sie bei den Geistern und Dämonen der unsichtbaren Welt, also genau auf der Gott entgegengesetzten finsteren Seite. Echte Zauberei ist ausnahmslos ein sich einlassen mit den Mächten der Finsternis, den Mächten Satans. In den Bereichen der Esoterik, asiatischer Heil- und Kampfkunst, germanischem Neuheitentum und so weiter begegnen wir dem heute wieder in breiter Fülle. Häufig getarnt im christlichen Gewand als weise Magie, die sich als gute Führer und Geister präsentieren, auch hineinreichend in Teile der Charismatik, katholischen, orthodoxen Mystik, rate ich immer Finger weg, macht einen weiten Bogen drum. Auch dort sind diese okkulten Dinge präsent. Die Perversion der göttlichen Schöpfungsordnung durch geschlechtlichen Verkehr mit Tieren wird von Gott ebenfalls mit der Todesstrafe belegt. Dass die Grünen, soweit ich weiß, mittlerweile die Ehe für alle auch als Ehe mit Tieren öffnen wollen, sagt über diesen Zustand dieser Partei sehr viel aus. Auch darüber, wie Gott über diese Partei und ihre Ziele denkt. Ich denke, das kann man ohne jeden Zweifel sagen. Die Grünen waren seit ihrer Gründung so ziemlich die gottloseste Partei, die wir in den letzten 70 Jahren auf deutschem Boden hatten. Wer anderen Göttern opfert, soll mit dem Bann belegt werden. Der Bann meint hier nicht etwa die Verbannung in ein fremdes Land, wie man es im ersten Moment verstehen könnte, nein. Er meint die Todesstrafe unter völliger Vernichtung mit allem, was dazugehört, die komplette Auslöschung des Betreffenden. Wir sehen das, in Zukunft werden das noch sehen bei Achan nach der Eroberung Jerichos oder am Volk der Amalekiter. Ich habe weiter oben vorher in der Predigt bewusst immer wieder die biblische Formulierung zitiert, und du sollst das Böse aus deiner Mitte wegschaffen. Darum geht's. Gott will ein reines und heiliges Volk. So auch das Thema unserer Predigt. Und deshalb soll das Böse aus seiner Mitte weggetan werden und der Götzendienst, der ja die unmittelbarste direkte Auflehnung gegen Gott ist, der soll komplett aus dem Volk Israel vertilgt und ausgerottet werden. Es geht natürlich auch um den Schutz des ganzen Volks. Einerseits um ein klares Zeichen, andererseits, wir kennen das Beispiel vom Sauerteig, wir könnten vom Krebsgeschwür auch reden. Es soll verhindert werden, dass das Krebsgeschwür weiter wächst, Metastasen bildet und die Gottlosigkeit, Götzendienst im Volk Israel um sich greift. Deshalb soll es in den frühesten erkennbaren Ansätzen restlos aus Gottes Volk ausgetilgt werden. Gott will ein reines und heiliges Volk. Zu dieser Heiligkeit gehört auch die Barmherzigkeit gegenüber dem Fremden. Ich betone immer wieder, Ausländerfeindlichkeit ist der Bibel völlig fremd und mit dem christlichen Glauben in keiner Weise vereinbar. Zur nötigen Unterscheidung von verschiedenen Arten von Fremden und daraus auch resultierendem verschiedenen Umgang mit verschiedenen Arten von Fremden habe ich das Nötige in der Predigt der Christ und der Fremde vom 4.10.2015 bereits gesagt. Hier zu Vers 20 ist zu beachten, die Rede ist im Hebräischen vom Ger und im Griechischen vom Proselyten, also vom jeweils voll integrierten Fremden, der auch religiös voll integriert ist. Der soll entsprechende Schutz und Anerkennung erfahren. Der Fremde erfährt, wie im Vers danach, die Witwen und Waisen besonderen Schutz, da der Fremde abseits vom Schutz seines eigenen Volkes leichter Willkür der Einheimischen des fremden Volkes ausgesetzt ist. Fern der Heimat ist der Fremde schwächer und angreifbarer. Das soll im Volk Gottes nicht ausgenützt werden, um ihn zu unterdrücken. Es liegt in der Natur des Menschen, das Fremde zunächst misstrauisch zu beäugen. Es hat seine völlige Berechtigung, denn das Fremde muss zunächst sorgfältig beobachtet und hinsichtlich seiner Harmlosigkeit oder Gefährlichkeit eingeschätzt werden. Das machen übrigens nicht nur die Tiere so, das machen selbstverständlich auch selbstverständlich auch Tiere. Eine völlig normale Verhaltensweise, die der Vernunft und einem natürlichen Überlebensinstinkt folgt. Soll im Volk Gottes nicht anders sein, dass es dem Fremden zunächst mit einem gewissen Grundmisstrauen oder Vorsicht und Zurückhaltung begegnet, dann aber soll Gottes Volk offen dafür sein, den Fremden, der sich ihm anschließen und vollständig integrieren will, in seiner Mitte willkommen zu heißen. Als Begründung verweist Gott in diesem Zusammenhang regelmäßig darauf, denn Fremde seid ihr im Land Ägypten gewesen. Die Unterdrückung, die Israel in Ägypten erlebt hat, soll es Fremden in seiner Mitte nicht antun. Dass es höchst wichtige Unterscheidungen gibt, habe ich in der genannten Predigt ausgeführt. Einen Punkt werden wir nachher noch sehen. Gott schützt den Schwachen, aber er bevorzugt ihn nicht. Auch das ist eine Fehlentwicklung unserer heutigen Gesellschaft, besonders verbreitet in vermeintlich christlichen Kreisen. Gott schützt den Schwachen, aber er bevorzugt ihn nicht. Gott schützt auch den finanziell in Not geratenen Schwachen. Wer ihm leid, soll keinen Zins nehmen. Das regeln die Verse 24 bis 26. Der Mantel, der vom Leier gegebenenfalls als Pfand genommen wurde, soll zurückgegeben werden, bevor die Sonne untergeht. Israel tagsüber teils sehr heiß, teils dann doch recht nachts kalt. Der Mantel, das Obergewand, dient in der Nacht zugleich als Decke. Wenn der Mantel als Pfand einbehalten ist, worin soll er sich nachts einhüllen und der Kälte zu trotzen? Die Not des Nächsten darf keine ungebührliche Härte erfahren und die Not darf nicht ausgenutzt werden, um sich durch Zins an ihm zu bereichern. Dass er es wieder zurückzahlen muss, hatten wir letzten Sonntag. Ganz klar, beide Seiten. Bezüglich des Zinses macht Gott allerdings nun einen fundamentalen Unterschied zwischen dem Bruder, dem Angehörigen des Volkes Israel einerseits und dem nicht integrierten Fremden andererseits. Das lesen wir zu dieser Thematik 5. Mose 23, 20 folgende. Von einem Fremden magst du Zins nehmen, nicht aber von deinem Bruder. Und hier ist bezeichnenderweise im Hebräischen der Nöchar und im Griechischen der Halotrios, der nicht integrierte Fremde, gemeint. Im Gegensatz zum Vollintegrierten, dem Ger bzw. Proselyten von 2. Mose 22, 20. Biblisch eindeutiger Befund. Zum Schluss des Kapitels fordert Gott für sich die nötige Achtung. Gott sollst du nicht lästern und einem Fürsten in deinem Volk sollst du nicht fluchen. Über den Respekt gegenüber Gott und den ihn vertretenden Autoritäten haben wir schon zum Gebot, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, gehört. Deshalb gehe ich hier nicht nochmal weiter drauf ein. Hier geht es dann vor allem im Weiteren um die Erstlingsgabe, die Gott für sich beansprucht. Und zwar sowohl vom Ertrag der Felder und Weinberge, wie auch vom Vieh und den erstgeborenen Sohn. Das Volk soll nicht zögern, Gott die Erstlingsgabe zukommen zu lassen. Die Erstlinge vom Feld und Vieh sind den alttestamentlichen Bestimmungen gemäß Gott zu opfern. Wir sehen aber auch hier diese ganz feinen Rücksichtnahmen auch auf die Natur. Gott sagt, eine Woche darf das Tier 7 Tage mag es bei seiner Mutter bleiben. Also Gott reißt das Tier nicht gleich nach der Geburt von der Mutter weg. 7 Tage mag es noch bei der Mutter bleiben, dann ist es aber dem Herrn zu opfern. Der Sohn ist durch eine Ersatzgabe auszulösen. Diese Erstlingsgabe hat sicher eine doppelte Bedeutung. Einerseits wird Gott darin als der Geber aller Gaben geehrt. Von ihm kommt alles aus seiner gnädigen Hand. Er ist es, der sein Volk überreich versorgt. Und deshalb sollen ihm auch die Erstlinge des Ertrags als Anerkennung, als Dank zukommen. Und wir wissen, dass das schon bei Kain und Abel im Blick war. Sie bringen ihm von den Erstlingen, zumindest Abel, bringt von den Erstlingen des Feldes. Also wir sehen da geistliche Grundsätze, die noch ohne Gebot und Ordnung, wie auch der Zehnte, denken Abraham, Melchisedek, war nirgends geboten, der Zehnte. Abraham geht mit großer Selbstverständlichkeit hinaus und gibt Melchisedek den Zehnten. Darüber hinaus erinnert die Gabe der Erstgeburt an die 10. Plage in Ägypten. Hatten wir in der Predigt zu 2. Mose 13, 5 und 16 schon. Dann schließt das Kapitel ab mit der Betonung der Heiligkeit des auserwählten Volkes. Heilige Menschen sollt ihr mir sein. So dürft ihr Fleisch, das auf dem Feld zerrissen worden ist, nicht essen. Das durfte vielfache, einleuchtende Gründe haben. Zerrissene Tiere waren gegebenenfalls nicht sauber ausgeblutet. Vor allem aber bestand eine vielfache Infektionsgefahr. Das Tier kann selbst vor dem Riss krank gewesen sein, vielleicht sogar schon tot, an einer Krankheit gestorben, bevor das Raubtier kam und ein Kadaver zerriss. Oder das Raubtier, das es zerrissen hat, könnte an Krankheit gelitten haben, beispielsweise auch Tollwut. Zerrissene und damit vielfach mit Keimen beschmutztes Fleisch verdirbt in der Hitze noch viel schneller. Genau, also das sind viele praktische Aspekte, Gott will sein Volk schützen. Man darf also ganz praktische Überlegungen aus gesundheitlichen Gründen hinter diesem Gebot sehen. Dann aber, und das wird ganz ausdrücklich als eigentlicher geistlicher Grund betont, ohne jeden Zweifel auch die stark symbolische Bedeutung. Israels innere Heiligkeit als Volk des Eigentums Gottes soll auch in der klaren Distanz zu jeder äußeren Form von Unreinheit, hier in diesem Falle des Essens von irgendetwas Zweifelhaftem, Verschmutzten, Infizierten möglicherweise, an anderer Stelle Unreinigkeit der Hurerei etc., soll Gottes Volk sich deutlich davon distanzieren. Heilige Menschen sollt ihr mir sein. Gott will ein heiliges und reines Volk. Was im Alten Testament, im Alten Bund durch zahlreiche Ordnungen diesbezüglich geregelt ist, hat auch im Neuen Bund vielfach noch Geltung und Berechtigung, im Grundsatz sowieso. Vor allem aber ist diese Heiligkeit und Reinheit des Volkes Gottes durch Jesus und sein Wort vollbracht. Unabhängig von unserem Bemühen um Reinheit und Heiligkeit sind wir rein und heilig um Jesu willen, weil wir zu ihm gehören, weil wir sein Heil angenommen haben. Und das feiern wir jetzt auch im Abendmahl, rein gewaschen vom Blut des Lammes und durch das Wasserbad des Wortes, wie wir in Lesung Epheser 5, 25 bis 27 gehört haben, sind wir eingeladen zur Gemeinschaft mit dem himmlischen Vater heute und in Ewigkeit. Amen.